Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 2017. Willkommen im ersten Game Talk im neuen Jahr. Sprechen werden wir heute jedoch nicht über ein neues Spiel. Wir haben eine Rückblick-Episode für euch im Gepäck und dazu habe ich mir zum einen den Patrick eingeladen. Hallo Patrick.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und zum anderen den Sebastian. Dich kennt man ja immer noch auch als Dodo, ne? Hi.
Hi, genau. Ich bin meinem Online-Namen noch treu geblieben.
Ihr wart ja beide schon, ich muss kurz überlegen, ja beide mehrfach schon hier. Entsprechend möchte ich auf eine große Vorstellungsrunde jetzt hier verzichten. Was ich aber sicher schnell erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass ihr jetzt auch einen Spiele-Podcast angefangen habt. Der heißt irgendwie Durchgenommen, dein monatlicher Dreier oder irgend so.
Na toll.
Ja, den Namen müssen wir dann wohl doch noch anpassen. Nein, wir heißen Durchgespielt, deine monatliche Drei-Hit-Kombo.
Aha, ja, so weit daneben war ich ja gar nicht.
Ja, aber es ist, nee, da haben wir auch nicht dran gedacht, dass man es so deuten könnte. Aber ist egal. Das sind wir beide und die Lisa Mallory. Das ist eine Kollegin oder Ex-Kollegin vom Sebastian.
Genau.
Und wir reden einmal im Monat über die Spiele, die wir in dem Monat gespielt haben.
Und einmal pro Jahr 10 Stunden Rückblick.
Ja, wir dachten uns, das passt ganz gut. Einmal so einen Komplett-Querschlag durch das ganze gezockte Zeug zu machen, was wir uns so vorgenommen hatten. Damit man uns so ein bisschen unsere Vorlieben und was wir nicht mögen, alles so kennenlernt, so als Einstieg. Hat sich angeboten, weil wir das im Dezember irgendwie geplant haben und dann macht man das halt so.
Ich wollte ja eigentlich noch warten auf den Januar, um die erste Episode loszulegen, aber stattdessen haben wir uns dann zusammengesetzt und 5 Stunden über alles gequatscht, was wir 2016 durchgespielt haben, ob neu, ob alt, ob Indie, ob AAA, von allem was dabei.
Also ich fand es jedenfalls gut, die Teile, die ich mir schon angehört habe und was natürlich sicher wichtig ist, wo kann man euch finden? Unter durchgespielt.net, ist das richtig?
Genau, ja.
Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes. Bevor ich es vergesse, gametalk.fm/Tony Hawk's Pro Skater 2. Oder wenn deine App oder was auch immer du verwendest schlau genug ist, dann guck mal in die Beschreibung. Da sind die Links jeweils auch schon drin. Jetzt legen wir aber los mit dem Hauptteil. Sprechen werden wir über den zweiten Titel der Tony Hawk's Pro Skater Serie. Das sollte jetzt mittlerweile auch jeder gemerkt haben. Kurz die trockenen Dinge, um anzufangen, damit man das Ganze so mehr oder weniger einordnen kann. Released wurde das im September, Ende September 2000 für die PlayStation 1 hier in Europa. Es gab dann noch Releases für diverse Systeme, aber ich würde mal behaupten, die PlayStation 1 war da so die Lead-Konsole, das wichtigste System. Wo habt ihr es gespielt?
Ich habe es, wie du schon sagst, auf der PlayStation 1 gespielt. Das war allerdings auch bei mir keine große Wahl, weil ich damals mit meinem besten Kumpel zu der Zeit die Abmachung hatte, dass ich mir eine PlayStation hole und er ein N64. Und Tony Hawk haben wir dann auf meiner PlayStation gespielt.
Ja, bei mir war es eher genau umgekehrt. Also meine Freunde hatten alle die PlayStations und wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht besitze, sondern alle Nintendo-Konsolen. Und deswegen habe ich es eben auf dem N64 gespielt, was leider erst etwas später rauskam.
Ich hab's auch für die PS1 gespielt und dann später irgendwann aus Neugier mal noch für den N64. Und ich weiß, ich fand's dann ganz komisch, das auf dem N64 zu spielen. Ich bin da mit dem Controller nicht so ganz warm geworden. Ich brauche da 2 Sticks, wobei ich mich jetzt frage, ja doch, die PlayStation 1, die hatte doch auch schon einen Controller mit 2 Sticks.
Ja.
Ja, der kam sogar relativ nah nach Release, aber ich glaube, Tony Hawk habe ich immer mit dem D-Pad gespielt.
Wollte ich auch sagen, ja.
Die Sticks sind da viel zu schwammig für die ganzen geilen Kombos.
Und da muss ich sagen, ich finde das D-Pad vom N64 richtig, richtig gut. Also für Kombos eingeben, ich wünsche mir auch immer noch einen Street Fighter für N64, aber das kann ich mir wohl abschminken.
Ja, wird wahrscheinlich schwierig. Zum Entwickler, Neversoft hat das Ganze damals entwickelt, habe ich mir immer sehr gut merken können, weil die so ein komisches Intro gehabt haben zu Beginn des Spiels. Sonst habe ich die überhaupt nicht gekannt, wobei ich muss auch sagen, seinerzeit habe ich keine Entwickler gekannt, das war mir alles völlig egal. Die haben dann noch die Guitar Hero Serie gemacht, ich weiß gar nicht, machen sie die heute noch?
Ich glaube nicht. Also ich meine, Guitar Hero wurde irgendwann mit World Tour aufgekauft oder so. Da steckt da auch MTV noch mit drin, aber das ist ein anderes Thema, da müsste ich nochmal googeln. Aber Neversoft kenne ich halt auch nur durch die Tony Hawk's Pro Skater Reihe und eben Guitar Hero.
Ja, also mir sind die auch jetzt so, ich war, die hätte man mich gefragt, hätte ich es auch nicht gewusst, aber jetzt, wo ihr drüber sprecht, da fällt mir auch wieder ein, die hatten dieses Logo mit dem Auge, ne?
Ja, wo dieses Schwert vom Himmel fällt und das irgendwie durchbohrt. Also.
Genau, ja. Dadurch bleibt es einem dann im Gedächtnis.
Ja, nur weil es so brutal war, fanden wir das irgendwie immer total cool, als wir da noch klein waren. Also es war ja sowieso, wer cool sein wollte seinerzeit, der hat einfach Tony Hawk gespielt, war klar, weil man ist ja auch mit dem Skateboard zur Schule gegangen, war auch klar.
Natürlich.
War zumindest bei mir so. Ich war wahrscheinlich immer total schlecht mit dem Teil, aber hat mich super cool gefühlt dabei.
Ich konnte nicht mal geradeaus fahren, also viel schlechter kannst du nicht gewesen sein. Ich bin immer runtergefallen, wenn ich mich draufgestellt habe. Also das Skaten ging bei mir leider nur auf der PlayStation.
Ja, du musstest ja nicht skaten, du musstest das Ding ja nur mittragen.
Also als Modeassist.
Das reicht ja schon, um cool zu sein. Ja, genau. So war das irgendwie oft bei uns. Einfach nur so drauf rumsitzen, dann war man viel cooler, weil die, die es wirklich gebraucht haben, die waren nicht so cool.
Ja, aber derjenige, der wirklich mit dem Skateboard damals auf dem Pausenhof einen Kickflip hinbekommen hatte, das war der König des Schulhofs.
Ja, das stimmt.
Das stimmt, ja.
Ja, der war ich nie, nee. Gut, aber das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Ich möchte jetzt stattdessen lieber noch aufs Gameplay zu sprechen kommen. Ja, was tut man da? Skateboard fahren, Überraschung, Überraschung. Die Frage ist eher, wie ist das denn so umgesetzt?
Im Grunde benutzt man, beim ersten Teil war es jedenfalls so, meine ich, dass man die vier Face-Buttons hat, also X, Viereck, Dreieck und Kreis. Das ist ja bei der PlayStation, ne? Und ja, ich bin ja nicht so bewandert. Nein. Und man hat halt sein D-Pad, um zu lenken. Mit X kann man springen und während man dann in der Luft ist, kann man entweder Kreis oder Viereck plus eine Richtung drücken, um mit Viereck einen Flip-Trick zu machen oder mit Kreis einen Grab, also sich ans Board dran packen irgendwie. Und dafür kriegt man dann auch Punkte. Und mit Dreieck kann man grinden, sofern der Untergrund es anbietet. Und wenn man entsprechende Kombos eingibt, also zwei verschiedene Richtungstasten und dann eine andere Taste, also eine Tricktaste, kann man gegebenenfalls so Special Moves machen, die halt nochmal mehr Punkte bringen.
Um das kurz zu erklären für Leute, die vielleicht mit Skateboarden an sich nichts anfangen können, ein Flip-Trick ist generell, wenn du so springst, dass sich das Brett unter deinen Füßen irgendwie dreht, um 180 Grad oder in einem verschiedenen Winkel. Und ein Grab heißt eben immer, dass du das Board packst. Und umgesetzt ist das in dem Spiel so, dass ein Trick, den du mit Viereck machst, immer gleich lang ist. Und die Länge von so einem Trick, den du mit dem Kreis machst, ist so lang, wie du möchtest. Du kannst so lange ans Board fassen, wie du willst. Und je länger du fasst, desto mehr Punkte gibt's.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Stimmt.
Also ja, jetzt, wo du so sagst, macht's total Sinn, aber ist mir irgendwie nie aufgefallen. Was man natürlich auch noch kann, während man da flippt oder grabbt, man kann sich noch um die eigene Achse drehen.
Genau.
Und das dann halt eben so lang, wie das die Sprunghöhe irgendwie hergibt, sonst fliegt man auf die Schnauze. Und warum macht man eigentlich die ganzen Tricks? Ja, die sehen irgendwie cool aus, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber die geben auch Punkte. Und ganz viele Punkte geben die, wenn man den Trick noch nie gemacht hat, wenn man Tricks verbindet oder wenn man schwere Tricks macht. Und das gab dann teilweise ganz absurd hohe Highscores. Und konnte die Tricks auch mega unrealistisch miteinander verbinden, so mit so Manuals und so weiter. Das gab's ja im Zweier schon, ne?
Ein Manual ist im Prinzip ein Wheelie, also du fährst dann auf zwei statt auf vier von deinem Board, was in der Realität unglaublich schwierig ist, aber die Skater aus Tony Hawk's Pro Skater können damit das ganze Level düsen.
Ja, es sind halt Pro Skater, ne?
Ja, darum heißt's ja so. Ja, der Trick war dann häufig, man grindet dann über irgendwie eine Rail, macht zwischendurch komische Sprünge, grindet dann weiter, dann springt man auf den Boden, macht dann aber direkt einen Manual zu der nächsten Rail, springt dann da wieder hoch und das gibt dann immer so Punkte-Multiplikatoren.
Genau.
Und so fährt man irgendwie einmal durchs Level und am Ende hat man einen Trick, der riesen viele Punkte gibt.
Ja, im Grunde schon.
Also man hat pro Level immer 2 Minuten Zeit für einen Run und am besten fängt man seinen letzten Trick an 2 Sekunden, bevor der Timer aufhört, weil den letzten Trick lässt sich das Spiel noch ausführen, bis du ihn beendet hast.
Ja, oder bis du auf die Schnauze fliegst.
Da kannst du dann gut und gerne mal nochmal eine extra Minute mit dranhängen, wenn du nachher gut genug bist.
Gerade bei diesen ganzen Grind-Dingern oder auch Manuals, wenn man sehr gut ist im Stick balancieren, dann konnte man das extrem lange halten, weil die funktionieren so, dass man das Gleichgewicht halten muss mit dem Stick. Und wenn man das eben gut kann, dann holt man sich da viel Zeit und Punkte raus. Was wir jetzt gleich hier beschrieben haben, das mit den 2 Minuten, das ist der Karrieremodus. Und ich würde mal behaupten, das ist so der Hauptspielmodus von dem Spiel. Ihr würdet mir da wahrscheinlich zustimmen.
Im Prinzip ja.
Ja, wenn man alleine spielt.
Was tut man da? Man startet in einem Level, wie gesagt, hat 2 Minuten Zeit. Und wofür nützt man dann diese 2 Minuten? Es gibt da ein paar Ziele, die sich wiederholen. Einige sind immer mal wieder anders. Typische Ziele waren da, man muss Tapes sammeln oder dann auch andere Gegenstände, die dann immer thematisch ans Level angepasst sind und sich irgendwo da im Level irgendwo verbinden. Häufig muss man da über spezielle Tricks oder so die dann erreichen, sonst kommt man nicht ran. Dann gab es immer noch wieder Geldscheine versteckt. Manchmal musste man bestimmte Tricks machen oder bestimmte Sprünge. Dann gab es auch immer Highscore-Ziele. Ich glaube, immer 3 verschiedene Highscore-Ziele. Und dann gab es auch immer Skate-Buchstaben, also die Buchstaben S, K, A, T und E, die das Wort Skate bilden und im Level verteilt sind. Und das Zeug, das muss man alles erreichen. Nicht alles in 2 Minuten. Man hat unendlich viele Versuche, aber ein Run dauert immer 2 Minuten.
Genau, und dabei kann man sich dann eben 2 Minuten Zeit nehmen, um zum Beispiel die Skate-Buchstaben zu sammeln, die, wie du schon sagst, in jedem Level immer versteckt sind. Die bilden immer so eine Kette, also das ist ganz gut damit anzufangen, da lernt man das Level kennen. Meistens sieht man, wenn man das S eingesammelt hat, schon, wo das K ist und kann erstmal so ein bisschen rumcruisen und das Skate sammeln. Das ist immer so einer der einfachsten Quests.
Ja, und nebenbei kann man ja auch immer dann noch Highscore-Jagd. Also die erste Highscore schafft man dann wahrscheinlich sowieso.
Ja, stimmt.
Während man die einsammelt, man fährt ja nicht nur rum, man macht ja immer Tricks. Also ich jedenfalls. Ich bin da selten einfach nur so durch die Level durchgefahren, um zu erkunden. Immer wenn ich grinden konnte, bin ich gegrindet.
Ja, hier kurz Schwierigkeitsgrad. Wie fandet ihr das so? Ich habe das in Erinnerung als ganz okay knifflig. Jetzt habe ich die HD-Pseudo-Neuauflage gespielt. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Da fand ich es dann eher einfach. Wie war das bei euch?
Also ich fand es auch okay, wobei man kann ja später dann auch seinen Skater aufleveln, dass er halt höher springen kann, schneller flippen kann oder besser grinden und so weiter. Und somit wurde das Spiel parallel zum eigenen Skill, man wird ja selber auch immer besser, wurde halt der Skater, den man fährt, auch immer besser. Und dadurch wurde das Spiel dann irgendwie schon einfacher, beziehungsweise es war einfacher, coole Sachen zu machen.
Ja.
Aber das fand ich an sich ganz okay. Wobei ich mich auch daran erinnern kann, dass wir meistens diesen unendlich Balance-Cheat anhatten, dass man immer weiter grinden konnte.
Ja, dann war es ja sowieso einfach.
Dann war es einfach, ja.
Ich wusste gar nicht, dass es Cheats für Tony Hawk gibt. Wow, okay.
Jetzt tu nicht so.
Zuhauf, die haben ja das halbe Spiel ausgemacht.
Ach echt jetzt?
Ja.
Dann müssen wir da auf jeden Fall, wollen wir da kurz drüber reden, weil dann erleuchtet mich, was kann man da machen? Bestimmt doch diese klassischen 90er Jahre Fun-Sachen wie große Köpfe-Modus.
Ja, genau.
Ja, klar.
Den großen Köpfe-Modus, den gibt es ja speziell dann in der HD-Version nochmal einen eigenen Spielmodus dazu.
Echt?
Große Köpfe gab's, dann halt eben unendlich dies, unendlich das, dann freischalten, glaube ich, von Charakteren. Mit Cheats, wenn man sie irgendwie nicht erspielen will. Also halt das ganze Unlocking-Zeugs, wenn ich mich recht erinnere. Was gab's noch?
Ach, Mondphysik gab's auch noch. Daran erinnere ich mich. Dann konnte man halt super hoch springen und aus dem Stand dann nur so einen Backflip und sowas machen.
Also du hast gesagt, ja, Skater wird immer besser, man selber wird immer besser, gleich das Spiel wird immer einfacher. So habe ich das auch in Erinnerung.
Das ist eine gute Lernkurve, würde ich sagen. So.
Ja. Aber die Aufgaben, die werden ja irgendwie, also hatte ich das Gefühl, gar nicht so viel schwerer durch die verschiedenen Level, die man nach und nach unlockt. Nur die verlangten Highscores werden irgendwie immer höher.
Ja, aber ich finde, die Aufgaben werden auch schon schwieriger. Also teilweise muss man nachher, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Map heißt, die, wo der Bus rumfährt, auch so eine amerikanische
Vorstadt. San Francisco ist das, glaube ich, ne?
Ja, da muss man ewig grinden, bis man da zum Beispiel das versteckte Tape gefunden hat. Oder du musst schon, um den Score zu machen, musst du eigentlich schon anfangen und direkt diese ersten 6 Bänke da komplett durchgrinden und über jeden Flip-Trick machen und danach dann in die Pipe rein mit einem Manual. Also da wird es schon relativ knifflig, finde ich dann.
Okay, okay.
Aber ansonsten hast du recht, im Prinzip kann man rumfahren, das Level ein bisschen auskundschaften, gucken, wo man seine Sachen sammelt. Das Sammeln zum Beispiel ist eigentlich in keinem Level wirklich ein Problem, wenn du dann nachher hochgelevelt bist und hoch genug springen kannst.
Man muss ja auch gar nicht immer alle Ziele machen, um das nächste Level freizuschalten. Meistens braucht man ja irgendwie 3 bis 5 Sachen nur, wovon dann 3 Sachen theoretisch schon der Highscore sein können. Dann sammelt man noch die Skate-Buchstaben ein und dann noch ein Ziel seiner Wahl, dann hat man es ja im Grunde schon.
Dann geht's weiter.
Ja. Ja.
Um das nächste Level zu unlocken, braucht man einen gewissen Kontostand und jedes Ziel ist einen gewissen Geldwert. Ist halt ein gewisses Geld wert. Und wenn du im ersten Level alle Ziele machst, dann kannst du das zweite Level, glaube ich, sogar skippen. Oder du musst nur den ersten Highscore machen und schaltest direkt das dritte frei.
Ja, genau.
Ja, das war jetzt in der HD-Version. Da war es so, dass du eine bestimmte Anzahl Ziele haben musst.
Patrick, du hast es kurz angesprochen, mit Geld konnte man dann auch für seinen Skater Fähigkeitspunkte kaufen und ihn damit dann verbessern und Tricks konnte man, glaube ich, auch kaufen.
Genau, du hast ja schon gesagt, für manche Quests braucht man spezielle Tricks, die kannst du dir dann eben noch kaufen für Geld. Oder du kaufst dir coolere Skateboards, die sind dann auch automatisch schneller.
Ja.
Es gab aber natürlich noch andere Modi, neben der Karriere, über die wir jetzt hier geplaudert haben. Den Zweispieler-Modus gab es auch, der war natürlich ziemlich witzig. Was konnte man da alles machen? Da gab es dann auch irgendwie wieder verschiedene so Versus-Dinge, aber ich glaube, es gab auch so freie Modi.
Also du konntest zu zweit auch frei fahren, aber was wir quasi immer gespielt haben, waren der Horse und der Graffiti-Mode. Ja. Das eine konnte ich besonders gut und das andere mein Kumpel, deswegen mussten wir uns da immer darauf einigen, dass wir beides spielen und dann gucken, wer besser ist.
Beim Horse-Mode musst du mir kurz helfen, den Graffiti-Mode, den kann ich nachher noch gleich erklären, den habe ich noch im Kopf.
Genau, der Horse-Mode, da kannst du eine Beleidigung eingeben, also lässt dich das Spiel sogar frei auswählen, kannst du sonst was reingeben, gibt keinen Schimpfwortfilter.
Cool.
Dann duellierst du dich in Tricks. Der erste legt vor und kann zum Beispiel einfach einen Kickflip machen für 50 Punkte, dann muss der nächste einen Trick machen, der mehr wert ist. Und wer es dann eben nicht mehr schafft, seinen Vorgänger zu überbieten oder wer hinfällt bei seinem Trick, kriegt den ersten Buchstaben dieser Beleidigung. Und wo dann nachher die Beleidigung ausgeschrieben ist, der ist dann eben naja Kopf.
Cool, müsste ich echt mal fast wieder spielen. Oh je. Ja, wie gesagt, dann gab es noch den Graffiti-Modus, so wie ich den in Erinnerung habe. Ja, irgendwie baut der ein bisschen ähnlich auf im Kern. Man skatet auf der Map rum. Und da gibt's ja so verschiedene, wie nennt man die halt, Rails und Pipes und Rampen und so weiter. Und da macht man dann jeweils Tricks drüber und dann färbt sich das Element jeweils in der Farbe des Spielers, der da den Trick gemacht hat mit der höchsten Punktzahl. Und das Ziel ist halt dann eben so, möglichst viele Teile der Map einzufärben und derjenige, der dann am Ende halt seine Farbe am meisten verteilt hat, der hat gewonnen.
Ja.
Dann gab es noch, es gab noch den Skater Creator. Ja, eigener Modus irgendwie nicht, aber war trotzdem irgendwie spaßig. Den Park Editor, das war für mich schon ein eigener Modus, weil da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit rein investiert.
Das war halt ein sehr, sehr cooler Map-Editor, was man auf der PlayStation sonst eher selten findet, weil wir kennen das eher so aus Strategiespielen oder aus Shootern von der Zeit, dass die auf dem PC immer so eine Möglichkeit haben, seine eigenen Level zu bauen. Dass man das so auf die PlayStation bringt, dass du dir im Prinzip einen eigenen Skatepark aufbauen kannst mit eigenen Spezialtricks, wie hießen die nochmal, Gaps, glaube ich.
Gaps, ja.
Also du konntest eigene Spezialtricks kreieren, wenn du dann zum Beispiel von einer Rampe auf die nächste springst, gibt es nochmal extra Punkte. Du konntest das Level erstmal komplett aus dem Boden stampfen, so ähnlich wie man sich heute vielleicht Minecraft vorstellt, da kannst du deinen Skatepark komplett aus so Einzelteilen zusammenbauen.
Ja, also für die Verhältnisse damals, das war schon echt so sophisticated, da konnte man viel tun, man konnte viele Elemente auch platzieren, das hat also wirklich gut funktioniert, kein Wunder, habe ich da Stunden reingesteckt.
Das hat vor allem mit dem Controller erstaunlich gut funktioniert.
Also ja, ich war auch erstaunt.
Auch das hätte man sich anders gedacht, wenn man so auf dem PC mal irgendwie eine Command & Conquer Map gebaut hat, hätte man auch gedacht, das auf der PlayStation, aber doch.
Also es funktionierte dann so, man konnte aus einem Pool verschiedene Elemente auswählen, man konnte auch den Boden so in Blöcken erhöhen oder absenken und dann halt beispielsweise seine Bänke oder Pipes oder wie auch immer da so hinsetzen und dann jeweils noch so drehen. Also eigentlich hat es alles, was man irgendwie gebraucht hat und es war trotzdem noch einfach genug, dass man es mit einem Controller gut steuern konnte. Ja, dann gab es natürlich noch den Skate for Free, das heißt, du kannst dort einfach auf der Map, solange du willst, rumskaten. Und dann gab es noch die Einzelsession. Was war das? Ging es da einfach nur um Punkte oder wie?
Um Punkte, aber auch darum, diese, wie wir schon angesprochen haben, Gaps zu finden. Ein Gap, dann wird der Trick kurz blau und gibt nochmal extra. Jedes Mal, wenn du was Spezielles in dem Level machst, zum Beispiel um beim ersten Level zu bleiben, der Hangar, da gibt es einen Bonus, wenn du über so ein kaputtes Flugzeug springst oder über einen Hubschrauber grindest. Heutzutage würde man dafür Achievements verteilen, aber damals hattest du im Hauptmenü eine Liste an Gaps, die du dir angucken konntest. Da stand dann der Name, der ließ oft darauf schließen, was es für ein Gap ist. Und wenn du den gemacht hast, wurde er dir angezeigt und die konntest du quasi dann alle so freischalten, wenn du möchtest.
Dann ein weiterer Punkt, über den man normalerweise nicht unbedingt so viel spricht. Hier finde ich es aber wichtig. Musik, die war ja total cool. Tony Hawk's hat in dem Sinne nicht eigene Videospielmusik, wie man es vielleicht aus anderen Titeln kennt. Die haben das so gemacht, wie das heute auch die FIFAs und so weiter machen. Die haben sich einfach Songs eingekauft Und die haben dann zufällig so im Hintergrund gespielt. Ein toller Mix. Was gab's da? Irgendwie Hip-Hop und Pop-Punk und Alternative und all das coole Zeug. Ja, und die haben es irgendwie voll getroffen. Es waren da nicht so die peinlich coolen Lieder dabei, sondern es waren so die wirklich coolen Lieder dabei. So diejenigen, die man heute noch so sagen würde, ja, das ist ein cooler Song, der ist heute noch cool.
Ja, es war irgendwie alles so dabei, was man wirklich zu dem Zeitpunkt bei den Skateboardfahrern gehört hat, wenn die da irgendwie eine Boombox dabei hatten. Von den Hip-Hop-Tracks bis hin zu irgendwelchen Punk-Songs, wie du schon sagst, College Rock war vertreten. Also wirklich einige Bands dabei, die man auch heute noch kennt. Wahrscheinlich Rage Against the Machine und Bad Religion allen voran.
Ja, absolut. Ja, und das Zeug haben wir ja dann beim Skaten auch gehört. Also beim Skaten, beim nebendran sitzen mit dem Skateboard in der Hand und cool aussehen. Das war einfach irgendwie Teil des Ganzen und das hat da super reingepasst. Ja, irgendwie war es dann doch schon so, gerade noch zu der Zeit, also viele Songs habe ich da auch nur durch das Spiel kennengelernt, weil damals so Musikfernsehen habe ich noch nicht so oft geguckt oder wirklich? Internet gab es, ja, irgendwie YouTube sowieso nicht natürlich, also von da kannte man auch nichts Neues, also Musik kam da irgendwie eher so, ja, hier der große Bruder hat von da irgendwie diese coole neue CD. So bin ich zu neuer Musik gekommen. Ja, und ab und zu noch so ein bisschen Viva und so, ja klar.
Genau, für mich wollte ich gerade sagen, spielt Tony Hawk halt ganz, ganz krass in diese MTV ist der coolste Sender auf der Weltphase rein.
Ja, der war ja auch mal cool früher.
Genau, da lief ja dann auch so Zeug wie Jackass, wo es natürlich auch in 20% aller Stunts um Skateboards ging und im Hintergrund die gleiche Musik lief wie in Tony Hawk. Also das war schon so eine, ja, so eine Art Lifestyle, die einem das vermitteln wollte.
Und das hat halt wirklich geklappt. Wenn das heute irgendwie so ein Spiel probiert, ist das dann immer so gekünstelt und aber die haben da echt einen Nerv getroffen.
Ja, gerade so Jugendsprache in Spielen oder wenn man dann versucht, coole Lieder einzubauen. Oh, nee. Also da, wenn man es zu hart versucht, dann wird es schlimm. Und bei Tony Hawk, da kam es einfach so, es wurde ja auch mit besagten Tony Hawk und ein paar anderen Skateboardern zusammen entwickelt. Und die haben wahrscheinlich dann auch gesagt, nehmt mal hier 3-4 Songs noch mit.
Ja. Weil ich glaube, früher war das Musikhörverhalten auch noch viel beschränkter in dem Sinne. Also heute kennt ja irgendwie jeder alles. Und damals, da war es halt so, ah hier, geil, das ist das Lied aus Tony Hawk. Und wenn ich heute irgendwo von Goldfinger Superman höre, dann denke ich sofort an diesen Skatepark da in Chicago, dieses eine Level, wo dieser Contest ist. Und das ist dann für mich dieses Tony Hawk-Lied einfach. Und es ist auch bei diversen anderen Songs wahrscheinlich auch noch so. Die kriege ich jetzt natürlich nicht so nicht auf die Reihe, aber es gibt da so ein paar, da denkt man doch sofort wieder an das Spiel. Und das habe ich also bei, ich sag mal, bei richtigen Liedern, bei ganz, ganz wenig anderen Spielen noch. Dass die so prägnant irgendwo, und die sind da ja nicht mal groß irgendwie in Szene gesetzt.
Der einzige Aufwand dahinter war einfach, die Kohle auf den Tisch zu legen, um den Song ins Spiel zu kriegen. Und dann hat der halt einfach so im Hintergrund gespielt.
Ja, das war einfach nur im Hintergrund gedudelt im Grunde.
Wobei das wahrscheinlich aber auch nicht so teuer war. Also ich glaube, viele von den Bands waren auch noch recht klein und haben sich wahrscheinlich sogar gefreut. Also zum Beispiel Rise Against war beim dritten Teil, glaube ich, auf dem Soundtrack und die waren damals noch ziemlich, ziemlich klein. Die hatten, glaube ich, gerade erst ihr erstes Album raus. Ich schätze mal, die haben sich eher gefreut, dass sie dadurch auch nochmal ein bisschen gefeatured werden.
Ich glaube, beim zweiten waren die auch schon drauf, irgendwie mit irgendeinem Song.
Wüsste ich gerade nicht, aber keine Ahnung. Hätte ich auch nochmal reingucken müssen vielleicht. Aber es waren im Prinzip ja auch nur irgendwie, wie viel hatten es? 12, 13 Songs da drauf. Die haben sich dann irgendwann wiederholt, aber wurde trotzdem nicht alt durch den guten Mix.
Ja, absolut. Vielleicht finde ich irgendwo eine Liste, dann werde ich die in den Shownotes packen, eine Liste mit verwendeten Songs. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/Tony Hawk's Pro Skater 2 oder sonst schon direkt in der Beschreibung, wenn deine App denn schlau genug ist.
Wo wir gerade beim Musikverhalten hat sich geändert sind, da gibt es bestimmt heutzutage einfach einen Link auf eine Spotify-Playlist und dann kannst du dir die ganzen Tracks reinziehen.
Ah, ich muss ich nachher mal suchen.
Wahrscheinlich
auf die
schon.
Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber die ist wirklich.
Ach, oder gut. Bei YouTube oder so, da wird es das ja sicherlich auch geben.
Ja, muss ich nachher gleich mal machen. Wir haben jetzt immer mal wieder diese Serie gestreift, Tony Hawk's Pro Skater 2, ja, Überraschung, Überraschung, der zweite Titel aus der Serie. Das Ganze geht bis Tony Hawk's Pro Skater 5. Aber so einfach ist es dann nicht. Es sind dann nämlich doch 12 Spiele total, zähle ich hier.
Boah.
Am Anfang war es noch einfach. Es ging 99 los. Tony Hawk's Pro Skater 1. Und dann 2000 der 2er, 2001 der 3er, 2002 der 4er. Und dann, also es kam eigentlich so jedes Jahr gefühlt eines.
Wow.
Mit dem 4er ist dann die klassische Serie zu Ende. Da kam Underground, Underground 2, American Wasteland, Project 8, Proving Ground, Ride. Dann eine kurze Pause, dann der HD-Teil, Da reden wir nachher noch kurz drüber. Dann wieder Pause und dann der Fünfer. 2015, gar nicht mal so alt.
Also böse Zungen mögen ja behaupten, dass Tony Hawk sich auch nie selbst neu erfindet. Deshalb kannst du natürlich in einem Jahr ein Spiel raushauen, wenn du einfach nur neue Maps und neue Tricks reinbaust. Wenn man sich die Serie so, wie ich sie gespielt habe, ansieht, ich habe leider nur die ersten 4 durchgezockt, aber in Teil 2 kamen die Manuals dazu, in Teil 3 kam, glaube ich, dazu, dass du deine Grinds so auf der Pipe im Stand wechseln kannst und in Teil 4 hattest du dann dieses Rail-Transfer-Feature. Die haben halt nie wirklich bahnbrechend was geändert, es war immer die gleiche Engine, es waren immer andere Soundtracks, andere Maps, andere Skater, aber das ist es im Prinzip. Also ich glaube, die kannst du locker in einem Jahr durchproduzieren.
Ja, wobei das Ganze ist dann halt schon noch ein bisschen mit der Technik gewachsen. Also wurde natürlich schöner, gerade dann auch mit dem Sprung auf die PS2 größer. Und ja, ich kann mich gut erinnern, den Vierer habe ich auch sehr lange gespielt. Da gab es dann noch so Änderungen wie, du fährst grundsätzlich so lange du willst einfach auf der Map rum. Also es gab da nicht mehr diese 2-minütigen Sessions und du bekommst dann die Quests von Charakteren, die da rumstehen.
Ja, oder von so Symbolen, die in der Luft schweben.
Ja, also ein bisschen hat sich's verändert, aber grundsätzlich ja einfach halt schöner, größer. Aber das hat mir ehrlich gesagt noch gereicht. Also beim Vierer, den habe ich nach dem Zweier wahrscheinlich am meisten gespielt, war ich total happy damit. Tipptopp. Dir hat's nicht so gefallen, Sebastian, ne?
Nee, ich konnte mich mit dem Vierer nicht so anfreunden, weil ich das eben total mochte mit dem 2-Minuten-Gameplay, dass du dir am Anfang anguckst, was man in einem Level alles freischalten kann. Und bei 4 war es mir zu sehr, ja, was Super Meat Boy in die richtige Richtung bringt, macht Tony Hawk 4 da in eine schlechte Richtung. Und zwar dieses auf eine 10-Sekunden-Strecke begrenzen. Und wenn du es nicht schaffst, dann fängst du halt von vorne an. Und bei Super Meat Boy funktioniert das irgendwie. Das Spiel motiviert dich und da stirbst du zwar auch 100 Mal, aber wenn du bei Tony Hawk 4 4-mal beim gleichen Trick vom Skateboard fällst und einfach nur über so eine blöde Rail willst und dabei dann 2 Transfers machen sollst oder was, hat mich das irgendwie gestört. Also da, es hat für mich nicht so funktioniert, dass es mich irgendwie motiviert hätte. Ich hatte dann eher Lust, doch wieder 2 Minuten durch das Level zu fahren und zu gucken, was ich noch erleben kann.
Okay. Ja, danach, nach dem Vierer kamen ja all die Tony Hawks Titel mit diesen komischen Namen, diese Pseudo-Spin-Offs, also Underground, Wasteland, Project 8, bla 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 und so weiter. Die haben sich ja auch wieder von dem Klassischen so ein bisschen entfernt. Das hat den Fans wohl nicht so gefallen, weil da ging es dann irgendwie gefühlt für mich, spätestens da ging es dann bergab. Ich habe da auch total dann den Zugang zu den Tony Hawk-Spielen verloren, bis und mit heute eigentlich, muss ich sagen. Es war dann auch irgendwann nicht mehr so cool, ne?
Ja, könnte es auch daran liegen, dass diese ganze Skate-Kultur irgendwann auch einfach allgemein betrachtet in Anführungszeichen nicht mehr cool war?
Ja, vielleicht irgendwie, man wurde dann älter und dann irgendwann so, ja, so praktisch ist das mit dem Skateboard zur Schule gehen irgendwie dann doch nicht. Fahrrad ist dann halt irgendwie doch einfacher. Ja, wie es halt war, irgendwann war alles dann halt mal ausgelutscht. Man konnte die Kuh dann halt nicht ewig melken und das hat wahrscheinlich auch die Tony Hawk-Serie sehr stark dann zu spüren bekommen.
Eigentlich müsste es uns dann ja umso mehr wundern, dass es noch keinen Tony Hawk's Longboard Simulator gibt.
Ah ja, ja, der kommt vielleicht mal noch. Also sie haben sich ja teilweise fast so ein bisschen Mühe gegeben. Also da zum Beispiel mit diesem Ride im 09, da mit diesem komischen Plastik-Skateboard, das so Pseudo-Motion-Controlling da irgendwie ermöglicht. Da kann man so auf dem Skateboard im Wohnzimmer umherhüpfen und das wird dann irgendwie ins Spiel übertragen. Also sie haben immer mal wieder irgendwas so probiert, aber es hat einfach nicht gezündet.
Das mit dem Plastikboard klingt auch schon wieder so nach gescheiterter Hardware. Hast du das mal ausprobiert?
Ich glaube, ich habe das nur in Videos gesehen und das hat mich so überhaupt nicht gereizt.
Ich glaube, das muss ich mir mal auf eBay suchen. Das kann ja auch nicht mehr die Welt kosten. Ist aber auch wahrscheinlich nach 3-mal Benutzen kaputt. Ich meine, du springst da drauf rum, oder?
Ja, also du bist eigentlich, es ist wie ein Skateboard ohne Räder und hat so ein bisschen Knöpfe auf der Seite und so weiter.
Also vielleicht, wie ein Snowboard.
Ja, aber halt viel kürzer und kleiner. Ich hau da sonst in Videos. Ich hau da ein Video in die Shownotes, dann kann man
ja,
sich das ansehen.
Ja, stimmt doch, jetzt wo du es sagst. Irre Idee auf jeden Fall wieder. Oh.
Auf jeden Fall dann 2012 haben sie dann gemerkt, so ja, diese ganze Remake-Geschichte, die läuft ja recht gut. Machen wir doch Tony Hawk's Pro Skater HD, da kommen wir nachher gleich noch drauf zurück. Keine Sorge, oft werde ich euch nicht mehr vertrösten und sonst für die Ungeduldigen, die es noch nicht gemerkt haben, hier gibt es Kapitelmarken, könnt ihr einfach springen. Stattdessen will ich noch kurz über Tony Hawk's Pro Skater 5 reden. Da haben sie nämlich so glatte 13 Jahre nach dem Vierer mal gemerkt, hey, hier liegt ja noch eine Lizenz rum. hey Tony, was machst du so? Ja, verdienst du auch kein Geld mehr? Okay, wir auch nicht. Passt perfekt, machen wir eine Win-Win-Situation draus und wärmen mal hier die Tony Hawk's Pro Skater-Serie wieder auf mit dem 5. Teil. Und der ist ja irgendwie verschoben und irgendwie Grafikstil geändert und am Schluss, ja, man hat's geahnt, es wurde eine Tragödie. Und Fun Fact, habt ihr gewusst, wenn ihr das Spiel einlegt und dann spielen wollt, könnt ihr nur das Tutorial spielen. Der ganze Rest des Spiels muss mit dem Day One Patch runtergeladen werden, weil den haben sie erst nachher fertig gemacht.
Oh Mann.
Das heißt, wenn irgendwann mal eines Tages die Server flöten gehen, das passiert ja heute wahrscheinlich so nach ein paar Jahren, so nach Release, irgendwann sagen wir, ja, jetzt drehen wir hier den Hahn zu, dann könnt ihr nur noch das Tutorial spielen.
Nett.
Ich habe es mir nicht angesehen, aber es hat irgendwie jeder gesagt, nee, der Fünfer, der ist grauenhaft. Dann habe ich dann gedacht so, ja, okay, ja, ich glaube jetzt den und lass die Finger davon. Es hat mich kurz so ein bisschen gekribbelt so, ah, die ewig alte Serie wird wiederbelebt. So, der Vierer hat mir ja noch gefallen, jetzt kommt mal wieder ein Film. Ja, ich habe es dann gelassen. Ich glaube, war nicht schlecht die Entscheidung. Jetzt aber, weil ich es schon tausendmal angeteased habe, vielleicht nehmen wir das gleich hier rein. Das HD-Remake vom ja, von was? Eigentlich vom einer und vom zweiten Teil. Tony Hawk's Pro Skater HD 2012 erschienen. Da haben wir, glaube ich, geteilte Meinungen. Aber bevor wir das hier ausfechten, noch kurz, was ist das? Ja, es ist halt wirklich so das Gameplay vom ersten und zweiten. Das ist ja noch sehr ähnlich. Und ein paar Maps vom ersten und vom zweiten. Und das dann so ein bisschen zusammengemixt. Und dann wurde es released auf der 360, der PS3 und dann auch auf Steam, wenn ich richtig liege.
Genau.
Ja.
War neulich gerade, glaube ich, für 5 Geldeinheiten im Steam Winter Sale. Entsprechend konnten wir es hier kurz holen und haben es dann auch gespielt. So, jetzt möchte ich aber von euch wissen, warum fandet ihr dieses Spiel so scheiße?
Also ich bin einfach nicht mehr in diesen Flow reingekommen. Ich weiß nicht, warum. Also mich hat zum Beispiel schon tierisch genervt, wenn man hingefallen ist, dass man dann nicht diese, wenn auch rückblickend wahrscheinlich eher lästige Animation hatte, dass er sein Board wieder sucht und wieder aufstellt, und sondern man hat einfach so einen Schnitt auf weiß und dann wird man bei irgendeinem Checkpoint wieder zurückgesetzt und muss dann weiterfahren.
Ja, aber nicht irgendein Weiß, sondern ein Weiß, was dir die Augen bluten lässt. Ich habe ja das gestern Nacht.
Also mir ist ja nur einmal passiert, deswegen.
Na klar. Nee, vorbildlich wie ich bin, habe ich ja gestern die ersten 4 und den HD-Remake nochmal gespielt, und beim HD-Remake war es dann auch schon zu später Stunde. Meine Güte, ey, ich hatte das Licht schon aus, und als ich das erste Mal hingefallen bin, da dachte ich echt, ich hätte irgendwie eine Flashbang auf einer LAN-Party abbekommen.
Also das ist euer großer Kritikpunkt, darum ist das Spiel scheiße, weil das Weiß zu weiß ist, wenn man auf die Fresse fällt.
Die Liste geht ja noch weiter, ich wollte den Herrn Nupper da nicht unterbrechen.
Ja, nee, und dann hat man irgendwie eine ganz komische Auswahl an Fahrern am Anfang. Es hat mir schon nicht gefallen, ich bin ja sonst immer mit Chad Muska gefahren und der war jetzt einfach gar nicht dabei. Das hat mich ganz schön genervt. Und der Soundtrack, ich weiß schon gar nicht mehr, waren das die gleichen Lieder?
Ich glaube, 1 aus Teil 1 war dabei und 4 aus Teil 2 oder so. Man hat da sehr an den Lizenzen gespart.
Ja. Also es gibt, glaube ich, total nur 6 Songs oder so. Also die wiederholen sich dann ziemlich schnell.
Ja, aber die laufen halt auch nicht durch. Das hat mich auch total genervt. Wenn man dann aus dem Level rausgeht und wieder ins Menü, dann hört das Lied auf und ein neues fängt an.
Ja, aber das war ja früher auch, also da hatte ich weniger Probleme mit.
Ich meine, das wäre einfach durchgelaufen. Oder vielleicht bin ich da auch zu verwöhnt und zu verklärt.
Ja, aber der Soundtrack-Auswahl konnte ich jetzt auch nur 1 der 9 Lieder abgewinnen, und die anderen haben einfach den Zahn dieser Zeit einfach nicht mehr getroffen, weil wir spielen ja in einer HD-Remake. Ich finde, da muss man dann halt auch alte Musik reinklatschen und nicht irgendwie versuchen, sich selbst da neu zu erfinden.
Ja, das stimmt.
Ja, die Musik war jetzt halt eben auch hochauflösend.
So hätte sich das damals auch schon angehört, hätten sie die Mittel gehabt. Ne?
Ja, genau. Also was ich jetzt gelten lassen würde, wäre, ja, du hast keinen Park-Creator mehr in Tony Hawk's Pro Skater HD.
Ja, und keinen Skater-Creator, also du hast eigentlich nichts mehr von den Sachen, die cool waren.
Und keinen Multiplayer.
Multiplayer auch, ja, da würde ich auch gelten lassen, muss ich sagen, ja, ist blöd. Vor allen Dingen für mich, ja, ich habe ja irgendwie mehr Skaterparks gebaut, als ich dann die wirklich irgendwie geskatet bin da im Spiel. Aber sonst, also optisch mal hier, um da vielleicht anzufangen, fand ich es ganz schick eigentlich. Ja, ja, gut. Ja, und hat irgendwie wieder das Gameplay wirklich klassisch aufgegriffen. Man konnte genau wieder das machen, wie man es schon früher gekannt hat. wieder Kombos und hier und Punkte und total unlogisch das Zeug verknüpfen und riesen Scores und Zeug sammeln. Und von daher muss ich sagen, ich habe einen Tony Hawk's Pro Skater erwartet und das habe ich auch bekommen.
Ja, vom Gameplay stimme ich da sogar zu. Das war wie früher und gut und sah auch gut aus und die Physik hat gestimmt, auch wenn das Ragdoll-Model beim Umfallen vielleicht manchmal durch den Himmel geschossen ist oder in den Boden gefallen ist.
Ja, das habe ich auch gemerkt, wie hoch man springen kann, wenn man im richtigen Moment auf die Fresse fällt.
Ja.
Also springen, fliegen, ja, einfach dann einmal gerade hoch in die Decke.
Ja, aber wo es mich dann halt leider verloren hat, ist echt, du hast es nach 2 Stunden wirklich durchgespielt, ob du willst oder nicht. Was total fehlt, sind zum Beispiel die Competitions, die man in Tony Hawk 2 im Story-Mode hatte. Da musste man teilweise 3-mal hintereinander 1 Minute die gleiche Map fahren und dann möglichst viele Punkte sammeln. Die hast du gar nicht im HD-Remake, obwohl das für mich ein totaler Aspekt des zweiten Teils war, den man nicht wegdenken kann.
Auch im ersten auch schon. Das war ja dieser besagte Skatepark Chicago.
Ah, okay. Weil im ersten dachte ich, hätten sie sich dieser Downhill-Mechanik bedient. Im ersten gab es ja Maps, wo du nur nach unten fährst.
Also genau,
so
ja, ja.
Gefälle
genau,
runter. Davon sind eben 2 Maps wieder im HD-Remake.
Ja.
Also die Auswahl der Maps ist okay, aber nach diesen 2 Stunden denkst du einfach, ist ihnen das Geld ausgegangen oder die Lust oder vielleicht beides? Irgendwie hast du dann deine 6 Strecken, lass mich nicht lügen, ich glaube 6 Strecken gespielt und das war's dann.
War es nicht ein bisschen mehr? Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ja, aber viele sind es auf jeden Fall nicht. Ja, und das also durchgespielt heißt jetzt für dich, ich habe im Karrieremodus jede Map gesehen.
Naja, also genau. Du
oder
hast halt
auch
die
hier überall mit Highscore und überall mit hier alles gesammelt, weil das gibt's ja natürlich auch alles wieder, ne?
Nee,
Tapes sind jetzt
gesammelt.
Nicht mehr, da mal jetzt sind's, was sind's mittlerweile?
Ach ja, es sind jetzt DVDs, weil Blu-rays wären ja zu neu.
Genau, man muss jetzt immer, anstatt das geheime Tape, muss man die geheime CD finden oder irgendwas.
Das ist
genau.
Von 2012, die nehmen sich das Spiel und denken, oh, ein Tape, damit kann heute keiner mehr was anfangen. Wir nehmen eine DVD, dann nehmt doch wenigstens einen YouTube-Clip oder so, wie albern ist das denn?
Ja, aber YouTube-Clips kann man irgendwie schlecht in der Welt verteilen.
Ja,
USB-Sticks.
Ja, wobei, ja doch, okay, ja.
Handykameras,
genau.
Netflix-Accounts. Was es da aber auch noch gab, es gab wieder so verschiedene Modi. Klar, die Karriere, über die haben wir jetzt gesprochen, die stand wieder im Zentrum, ist ja klar. Natürlich gab es auch wieder so einen Freeskate-Modus. Und dann gab es auch, die musste man aber freischalten, so nach und nach noch so ein paar andere Modi. Ich habe es schon kurz angesprochen, mal zuvor einen Modus, der auf diese großen Köpfe irgendwie anspricht. Der war ein bisschen bizarr. Man muss fahren und dann hat man so eine Zeituhr, die halt hochzählt. Und der Kopf, der wird immer größer.
Mhm.
Okay, beeinflusst das dann auch die Physik?
Glaube ich nicht. Aber man musste dann halt Kombos machen und mit Punkten, die man sammelt, kann man den Kopf wieder schrumpfen lassen. Und die Rate, mit dem der Kopf wächst, die wird immer stärker oder schneller. Also der Kopf, der wächst über Zeit immer schneller. Und das Problem ist, wenn man irgendwann mal die Punkte nicht mehr runterbekommt, dann explodiert der Kopf und dann ist das Spiel vorbei. Und entsprechend der Zeit, die man quasi überlebt hat, bekommt man halt dann ein Ranking.
Ja, okay, klingt eigentlich ganz witzig.
Ja, war ganz cool. Und dann gab es noch, das habe ich auch erst irgendwie gerade gespielt, ja, muss man auch irgendwie so in der Kette entlang, also ein bisschen durch dieses Skate-Buchstaben motiviert, Dinge einsammeln mit Tricks und dann halt auch so quasi eine Schlangenlinie durchs Level fahren und da bekommt man dann auch irgendwie via Zeit bekommt man dann auch so ein Ranking. So das Zeug habe ich zum Beispiel gespielt.
Ah, da fällt mir gerade auf, dass Tony Hawk 2, wo wir dann wieder beim Thema sind, eigentlich auch schon ganz coole Unlockables hatte. Da hast du zum Beispiel, wenn du es zum ersten Mal durchgespielt hast, aber noch nicht alle Medaillen geholt hast, also noch nicht alle Wettbewerbe gewonnen hast, hast du so ein Fail-Video bekommen, bevor der Name Fail-Video überhaupt irgendwie etabliert
war. Oh ja, stimmt.
Und erst wenn du dann überall die Goldmedaillen geholt hast, hast du quasi so ein Demo-Reel-Video von deinem Skater bekommen.
Ja.
Ah, okay. Ja, gab doch da immer auch schon coole, unlockbare Skater, irgendwelche Polizeibeamten und Spider-Man gab es auch in irgendeinem und so.
Stimmt.
Ja, das passt natürlich dann dazu, das Feindbild Polizist, was man sich dann als jugendlicher Skater so aufgebaut hat, der dann immer sagt, oh, ihr dürft ja aber nicht Skateboard fahren.
Ja,
da
genau.
Hat man dann so einen peinlichen, dicken Polizisten irgendwie, der da versucht hat, auf dem Skateboard zu fahren.
Ja, im Zweier gibt es ja auch in der Schule ein Level, wo der so auf eine Art Golfwagen so umherfährt.
Stimmt.
Und wenn du den halt triffst, dann fliegst du auf die Schnauze. Das Skate haben wir gar noch nicht. Haben wir das schon angesprochen? Eigentlich nicht.
Da musst du was zu erzählen, das habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Ist das so die bessere Fortsetzung, anstelle auf Tony Hawk 5 jetzt zu greifen, wenn man nach 4 Teilen und dem HD-Remake wieder Bock auf Skate-Spiele hat, so wie ich gerade?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Was heißt jetzt, wenn man heute Bock hat? Ne? Man muss bedenken, Skate 3 ist von 2010.
Oh, okay.
Also die ganze Sache ist dann halt jetzt doch schon ein bisschen durch. Und entsprechend, ich würde mich jetzt mal hier noch, um beim HD zu bleiben, so weit aufs Eis rauswagen und sagen, wenn man die Tony Hawk's Pro Skater Experience heute mehr oder weniger modern will, ohne irgendwas Altes aus dem Schrank zu holen, dann gibt es da halt einfach die HD-Version auf Steam. Oder halt, wenn ihr noch eine 360 habt, aber am einfachsten holt man die sich günstig jetzt auf Steam. Das wäre wahrscheinlich so mein Rat, und weil das Game halt immer mal wieder im Sale ist und so günstig ist, kann ich das eigentlich auch noch mit gutem Gewissen da in die Welt rausschicken.
Ich möchte dazu raten, vielleicht doch irgendwie zu der PS1-CD zu greifen, wenn man die Chance hat. Die kostet, glaube ich, auf eBay auch nur ein Fünfer. Also, wie gesagt, wir sind uns da uneinig. Ich finde, die HD-Version kommt absolut nicht dran an das, was Tony Hawk damals war. Also, wer eine PlayStation 1, 2 oder 3 im Schrank hat, darauf ist die PlayStation 1-CD kompatibel. Holt euch die für ein Fünfer wirklich. Das kostet nicht viel.
Ja, ja. Ah ja, genau. Du sagst es, die Einser-Spiele, die sind ja bis zu Dreier noch kompatibel. Ja, okay. Ja, vor allen Dingen mit der Dreier kann man ja hier HDMI und dann hier an einem modernen Fernseher, muss man sich nicht so viel überlegen, wie man das Ding anhängt. Ja, okay. Ja, gebe ich dir recht. Empfehlung 1, holt euch 2 und werft euch das in die PS3 rein oder sonst dann halt günstig die HD-Version für Steam. Jetzt langsam kommen wir Richtung Ende, aber einen Punkt möchte ich noch ansprechen hier mit euch. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es jetzt erst rausgefunden, so im Rahmen der Vorbereitung für diesen Game Talk hier. Tony Hawk's Pro Skater 2 ist, zumindest wenn man den Metacritic-Scores glauben will, das beste Spiel für die PlayStation 1. Und da gab es dann doch noch so das eine oder andere Final Fantasy, das man heute noch gut findet und so. Also die Konkurrenz war, ja, da gab es doch schon ein paar Spiele, ne? Was sagt ihr dazu? Zu Recht oder überhaupt nicht mehr nachvollziehbar heute?
Dass die Metakritik so hoch ist, kann ich nachvollziehen, weil das Gameplay halt so on spot ist. Ja, ich glaube, ich muss das mit einem Vergleich erklären. Also wenn man einen Super Mario 3 hat, was so bei Jump'n'Runs quasi das Nonplusultra ist, was Gameplay angeht, wo man ein total reaktives Gameplay hat, wo man eine Taste drückt und sofort passiert genau das, was man will. Und man kann dem Spiel nicht die Schuld dafür geben, dass man selbst versagt. Genau das hast du eben bei Tony Hawk im Bereich Sportspiele.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend ist es einfach handwerklich so gut umgesetzt mit einer seinerzeit guten Grafik und einem super Sound, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass man verstehen kann, warum viele Kritiker so hohe Punkte geben. Ob man da jetzt wirklich einen Score von 98 Punkten oder wie viel das oft bekommen hat, geben muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da spielt dann mehr rein, dass auch das Medium damals noch jünger war, dass auch Spielejournalisten vielleicht in der Zeit waren, wo sie selber nach Hause gekommen sind und MTV und Jackass geguckt haben.
Ja, ja.
Also ich glaube, da spielt ganz stark mit rein, was wir anfangs erwähnt haben, dass es der Zahn der Zeit war, warum das so eine hohe Metakritik bekommen hat. Aber auf der anderen Hand ist es natürlich auch mega geiles Gameplay.
Ich habe mich das natürlich auch gefragt. Ist schon schwer, vor allen Dingen mit anderen sehr guten PS1-Spielen das dann zu vergleichen, ist sehr schwierig, weil so da oben ist es irgendwie so das Einzige seiner Art. Wenn man das jetzt vergleicht mit irgendeinem Final Fantasy, wie soll man das vergleichen? Oder dann mit Tekken 3, das kommt dann, glaube ich, gleich Platz
Tekken
dahinter.
Das ist ja auch quasi ein Sportspiel. Und das lebt eben auch von der gleichen Sache, die ich gerade angesprochen habe. Das ist auch so perfekt bei der Umsetzung.
Auch das ist so schwer, dann irgendwie zu vergleichen. Aber ich würde auch aus heutiger Sicht noch sagen, ist die hohe Wertung gerechtfertigt? Ja. Ist es das beste Spiel für die PlayStation 1? Hier möchte ich mich gern vor der Antwort drücken, aber es hat es sicher verdient, so weit da oben zu sein. Und was, da würde ich dir zustimmen, Sebastian, das sicher geholfen hat, dass es halt zu der Zeit, zu der es bewertet wurde, hat es einfach voll den Zeitgeist getroffen. Das hat sicher viel ausgemacht. Patrick, was würdest du sagen, zu Recht?
Also meine Meinung wird ja wahrscheinlich eh nicht so hoch angesehen, weil ich in meinem Leben ungefähr 5 verschiedene PS1-Spiele gespielt habe.
Ja, wenn du aber nur die 5 besten gespielt hast, dann kannst du jetzt ja hier schön das Ranking machen.
Das heißt, es ist unter deinen Top 5 PlayStation-Spielen.
Oh, ja, ja, genau. Neben Final Fantasy 7 und Tony Hawk 1. Nee, aber es ist halt einfach, handwerklich gesehen, es ist halt ein richtig, richtig gutes Spiel. Da kann man ja sagen, was man will. Und bei einem Final Fantasy zum Beispiel, da kann es halt immer sein, dass man sagt, oh, boah, nee, so Rollenspiele so mit so Schwertern und so, das, nee, da setze ich mich jetzt nicht 50 Stunden dran. Aber an Tony Hawk, das gibst du einem und dann, also ich kenne auch niemanden, der sagt, das gefällt ihm nicht.
Ja, es ist auch super zugänglich.
Und wenn doch, dann sagt man, ja komm, spiel doch mal und dann vergehen halt 2-3 Minuten und dann hat er auch Spaß.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu lernen. Ich habe das gerade speziell beim Wiederspielen gemerkt, witzigerweise mit meiner Freundin zusammen und hatte da genau die Situation, die du meinst, wo sie reinkam und so, was spielst du denn da, Tony Hawk? Habe ich noch nie gespielt, ist das nicht doof? Nee, hier hast du mal das Gamepad, jetzt spielen wir das erstmal. Man kommt halt schnell rein, man lernt das, ich habe ihr das dann erklärt, mit dem auf X springst du, mit Viereck machst du einen Flip, bla bla bla. Aber es gibt halt auch kein Tutorial. Also ich glaube, wenn du niemanden dabei hast und das Spiel gekauft hättest damals und nicht irgendwie gehört hättest vorher schon, hier ist super geil, spiel das, vielleicht hättest der ein oder andere gar nicht so weit gezockt.
Aber dann hättest du ja auf der Fahrt nach Hause schon das Handbuch gelesen.
Ja, stimmt natürlich.
Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, Kombos und so. Also früher, und das kann man ja auch jemandem sagen, wenn man ihm das Gamepad in die Hand drückt und sagt, hier, nimm Anlauf, halt X gedrückt, fahr auf die Rampe zu und sobald du in der Luft bist, drück einfach alle Knöpfe, die du irgendwie kannst und dreh am Stick wild herum und schau einfach, dass es beim Landen irgendwie wieder passt und dann bekommst du Punkte, fertig.
Ja, das klappt aber auch nur mit euren Cheatcodes.
Nee, das geht schon, es wird dann vielleicht ein bisschen blöd, wenn es um die heißen Highscores geht, aber man kommt da, wie sagt man, irgendwie... was easy to learn, hard to master oder so. Also man kommt schon ein bisschen rein, man hat das Spaßlevel schnell erreicht und wenn man es dann mal richtig auf die Spitze treiben will, dann hat das auch noch Potenzial nach oben.
Ja. Oh ja, ich glaube, ich habe tagelang versucht, die 1-Million-Punkte-Marke im Hangar zu knacken bei Tony Hawk's Pro Skater 2. Und das, obwohl es dafür nicht mal ein Achievement gibt irgendwo online oder so. Es war PlayStation 1-Ära.
Das hat sich einfach so in der Community irgendwie, ja, wenn du mitreden willst, dann musst du da 1 Million Punkte gemacht haben.
Das wusste ich nicht mal, aber das kann schon sein.
Ja, ich weiß es nicht, das frage ich dich jetzt, wenn du jetzt sagst, ich will 1 Million.
Nee, ich fand das Spiel immer so cool und habe dann irgendwann halt so, ich glaube, die schwersten Highscores sind irgendwann 400.000 und so oder 500.000 und das Hangar-Level, das erste hat mir halt so gut gefallen, dass ich immer versucht habe, da möglichst viele zu holen und habe dann irgendwann schon so 600.000, 700.000 und dachte, komm, jetzt machst du 1 Million und irgendwann hat es dann geklappt, weil du da halt auch sehr, sehr einfach immer diese Verkettungen machen kannst mit den Gaps und den Manuals und den Grinds und allem.
Okay, okay, ja, cool. Ja, vielleicht noch schnell, wenn wir hier schon bei Anekdoten sind.
Genau, wir hatten ein Jahr lang, habe ich mit drei Kumpels so ein sowas ähnliches wie auf Game One damals lief, dieses Royal Beef haben die es genannt. Sowas hatten wir auch gespielt und zwar durfte sich jeder immer zwei Spieler aussuchen. Ehrlich, macht ihr es noch bei Rocket Beans jetzt?
Ja.
Witzig.
Wieder macht es. Ja, gut, Entschuldigung.
Kein Problem. Jedenfalls hatten wir uns dann hingesetzt, jeder durfte zwei Spiele mitbringen und habe ich sehr oft Tony Hawk 2 genommen, weil ich das im Multiplayer dann doch ziemlich gut kann, glaube ich.
Ich frage mich gerade, ich habe das immer bei meinem Cousin gespielt und wie haben wir das? Tekken 3 lustigerweise auch da. Egal. Ja, wir haben da immer natürlich Multiplayer gespielt, aber wir haben eigentlich viel mehr Parks gebaut. Das konnte man aber, glaube ich, nur alleine und der andere ist einfach daneben gesessen und hat gesagt, nee, mach das dahin, nee, das muss so, denn boah. Aber irgendwie war es witzig und dann am Ende haben wir dann da rumgeskatet. Eigentlich total simpel, so aus heutiger Sicht würde man sagen, so mega doof, aber seinerzeit war das der Oberknaller. Und man musste ja auch noch spielen, was da war. Ne? Wir hatten ja nichts. Und die Spiele, die waren unerreichbar teuer. Entsprechend gab es einfach zwei pro Jahr. Eins auf den Geburtstag und das andere auf zu Weihnachten. Dann wurde dann halt einfach ein Jahr lang die zwei Spiele gespielt.
Ja, das kommt mir auch noch bekannt vor die Zeit. Also man sagt ja, heute hat im Durchschnitt jeder so 7-8 Spiele pro Konsole. Und ich glaube, damals trifft das auf uns vollkommen zu. Also viel mehr hatten wir, glaube ich, nicht, als die Konsolen aktuell waren. Auf dem PC ist es natürlich immer ein bisschen mehr, weil es da damals schon so Softwarepyramide und so einen Scheiß gab. Oder dieses Green Pepper Gaming gibt es, glaube ich, auch schon 1000 Jahre. Da hat man dann irgendwann doch mal irgendwie für 3 Euro so eine schäbige Version von einem 6 Jahre alten Spiel mitgenommen.
Ja, ja, und heute hat man ja im Schnitt irgendwie 8 Spiele pro Steam Sale und
nee, genau,
dann die Hälfte gar nicht, ja.
Heute hast du nicht 8 pro Lifecycle, heute hast du 8 pro Sale, genau.
Ja, aber der PC wächst ja auch immer mit. Im Grunde hat man ja einen PC und den hat man dann halt, weiß ich nicht, 20 Jahre.
Ja, stimmt schon, klar.
Bis die Server zumachen.
Es gibt ja nicht den PC 2 jetzt irgendwann, wo dann die alten PC-Spiele nicht mehr drauf laufen.
Ja, klar. Deswegen diese Abwärtskompatibilität ist da halt cool dann.
Ja, wobei, ohne jetzt zu weit abzudriften, aber dann irgendwann mal wird es dann mit Betriebssystem und so schon ein bisschen heikel, wenn es dann um ganz alte Dinge geht. Da muss man dann wieder basteln, dass das auf neuen Maschinen noch läuft.
Ja, das stimmt.
Wenn die guten Jungs von GOG das nicht immer machen würden, dann musste man echt oft mit der Dropbox DOSBox rumexperimentieren.
Aber wir driften ab. Entsprechend nutze ich jetzt hier die Gelegenheit, um langsam den Deckel drauf zu machen. Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Brennt irgendwem was noch auf der Seele?
Haben wir ein Fazit gefunden? Ist Tony Hawk das beste PlayStation-Spiel? Geschmackssache wahrscheinlich.
Ja.
Handwerklich top, aber ob man da jetzt wirklich sagt, das ist besser als ein Final Fantasy, was dich 40 Stunden mitnimmt und am Ende vielleicht zu Tränen rührt, weiß ich nicht, ob 2 Minuten Skateboard fahren das toppen können für mich.
Ja. Also es ist sicher das beste Skate-Spiel für die PlayStation 1.
Das ja.
Ja.
Dann zum Abschluss sei nochmal erwähnt, hört oder schaut ja beides rein beim Sebastian und beim Patrick bei Durchgespielt. Hört da rein, da kommen jetzt dann auch immer mal wieder neue Episoden.
Genau, im Januar geht's jetzt los. Da haben wir unsere erste reguläre Ausgabe. Im Moment laden wir noch Stück für Stück unseren kolossalen Jahresrückblick 2016 hoch. Aber da starten wir dann jetzt mit dem eigentlichen Format, mit den monatlichen Folgen in diesem Monat.
Da müssen wir dann auch nochmal über Tony Hawk reden. Oh nein.
Wir verweisen dann.
Okay, ja, genau. Gut.
Dann natürlich zwischendurch surft nicht nur da rein, surft auch rein bei gametalk.fm. Da gibt es mehr Informationen zu diesem Podcast. Ich habe auch immer sehr gerne Feedback. Ich mache es jetzt kurz. Ihr wisst, ich bin auf allen Kanälen erreichbar. gametalk.fm/kontakt. Oder schaut in eurer App in die Beschreibung. Da gibt es auch Links zu Twitter, Facebook und so weiter. Dann bedanke ich mich natürlich bei euch beiden hier fürs Mitplaudern. Wie immer hat es mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Patrick.
Liebend gern, wie jedes Mal.
Sehr gerne.
Das nächste Mal dann vielleicht, ja, zu Tekken 3, ne? Wir werden sehen.
Das ist auch ein großer Teil meiner Kindheit gewesen, ja.
Ah, und da hatte ich keine Speicherkarte. Ja gut, das ist dann ein anderes Thema.
Können wir okay, ja dann müssen da wir drüber reden.
Drüber reden, ja. Dann danke ich natürlich auch dir da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder einschaltest. Bis dann, viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit einem Tony Hawk's Pro Skater Spiel, wer weiß. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.